Spezielles.
Hallo Robert.
Hallo Patrick, ich habe mir gerade wieder das Trommelfell gerissen bei unserer Einleitung.
Das Schöne ist, das hörst nur du.
Ach so.
Und ich. Und geil. Wenn ich es mir dann lade, ist unser Intro weg.
Schön, ich habe nur den Unschall.
Das wird danach wieder eingespielt.
Mm. So, wie bringe ich uns jetzt gleich auf das Thema, wo wir uns zurückgelassen haben? Willst du mit der deutschen Partei anfangen oder dem ukrainischen Blamagemoment Kanadas?
Ich denke, wir reden über die neue Rechte.
Ja, genau, die neue Rechte auch in Kanada. Am 18. Februar hat sich Christine Anderson mit mehreren Rechtsstelligen der Nationalpartei Kanadas getroffen. Mhm. In Calgary und hat sich wurde dort Calgarys oder Donning of a Long Standing Symbol, die hat den weißen Hut von Calgary aufgesetzt gekriegt, was eine Wohl oder wie sagt man, eine Anerkennung der Stadt ist, in der auch die
ist das
nationale
wie der Hut von Hogwarts?
Ja, mehr oder weniger. Sie sind schwer rechts. Ich meine, ich hatte dir das ja mal gesagt in der Vergangenheit, in Alberta und Saskatchewan gibt es ja diese Freiheitsbewegungen in Kanada, die genau wie aus Quebec sind. Und die sind ja alle sehr leicht rechts angehaucht. Mr. Poilievre, unser, der zur Wahl steht hier, der Konservative, hat sich natürlich stark dagegen geäußert in der Öffentlichkeit und hat ihre Einstellung als vile und disgusting bezeichnet, also wie sagt man, widerlich. Das andere, was aber auch geil war, vor kurzem in unserem Parlament, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, letztes Jahr im Oktober oder November, hatten die ja den Gast aus der Ukraine eingeladen, was ein vorheriger SS-Truppenführer war, so nach dem Motto.
Ach ja, da, das hatte ich mitbekommen.
Und den haben sie ja, der Sprecher des Hauses hat ihn ja als Kriegshelden bezeichnet und alle haben ihn dann applaudiert und danach im Nein stellte sich ja heraus, er hat ja für die Nazis gekämpft.
Er hat zufällig für die anderen.
Ja.
Auch für die Kriegshelden.
Das Beste an der Sache, ja, von dieser Blamage hat sich ja auch Trudeau hat sich ja nie dagegen richtig geäußert, was ich interessant finde. Und das andere, vor kurzem sagte er dann, oder vor kurzem hat sich sogar Putin darüber lustig gemacht. Das war, glaube ich, vor irgendwie so 2 Monaten oder so. Und hat die Kanadier als rassistische Idioten bezeichnet. Ja. Ich weiß nicht, ob das Dummheit der Regierung ist oder ob gerade solche, wie sagt man, solche Meinungen in der Öffentlichkeit normalisiert werden.
Ich denke, dass die Problematik daran ist, A, du denkst nicht an jeden beschissenen, um es auf Deutsch zu sagen, um jedes Momentum, was das Ganze kriegen kann.
Mhm.
Und ich meine, wer hätte gedacht, dass der Typ irgendwie für die Deutschen an der Front war und kein Kriegsheld.
Vielleicht hätten sie sich doch mal ein bisschen schlauer machen sollen über die Umstände. Im Fall
mit der derzeitigen Situation, wie sie weltweit einfach ist, wie sie immer schlimmer wird und mehr.
Zu dem Sinne ist hier ein Artikel aus CBC, der weiße Nationalismus und rechtliche Bewegung in Kanada. Und sind nicht neu zu Kanada. 2015 nach zufolge waren 60% aller Hate Crimes, also aller, wie sagt man?
Hassverbrechen.
Hassverbrechen in Kanada race motivated, also Rassenmotivation weißfarbig.
Ja, das ist.
Und die sagen hier, in 2013 bis 2015 gab es 100 Bewegungen in Kanada. Und das soll bis jetzt ungefähr 20-25% angestiegen sein. Jetzt kommt dazu.
Aber das ist ja, in USA ist das ja Standard.
Ja, in den USA, warte, in den USA sollen es, wie viel sind es hier? In den USA sind es in 2021 733 Gruppen gewesen. Und seit 1999 ist es von 457 angestiegen. Also hat sich fast verdoppelt. In, warte mal, aber um nochmal auf Kanada zurückzukommen, das war ja auch krass, da kann ich mich nämlich auch erinnern, in 2017, wo es in Quebec die Moskschießerei gab, die anti-islamistische, wo es da wie viel hat sie ja? Wie viel waren es? 35 Tote, oder?
Ja, irgendwie 35. Sowas war das damals.
No? Und vor kurzem in Ontario, das fand ich auch krass, hier haben sie zwei Leute festgenommen, die wirklich so die gehören der Kreierung des Terrorgramms der Vereinigten Manifeste der Atomwaffendivision aus den USA. Eine Neonazi, sehr rechtsextremistische Terroristengruppe festgenommen. Zwei Leute.
Immer so eine
extrem krassen Namen.
Ja, das ist wie beim Breivik damals und die haben alle irgendwie in dieselbe Richtung, benennen die sich. Es muss immer ganz kräftig und heftig sein. Aber was mich interessiert ist, wie merkt man den denn bei euch drüben? Also bei euch ist ja deutlich einfacher mit Waffen.
In Kanada, gut, das ist ja das Interessante, in Kanada nicht. In Kanada haben ja jetzt sogar die liberale Regierung Trudeau hat ja jetzt mehrere Waffenverbände abgesetzt und ist eigentlich im Umweg, die Bevölkerung zu entwaffnen. Und das bringt es ja auch hier zu riesigen Aufregungen aller National Rifle Association und andere Angehörigkeiten.
Die ja in den USA massive Probleme hat.
Korrekt.
Aber wie kommuniziert dann die neue Rechte bei euch? Also merkt man dann, dass die rechten Parteien, die Far-Right-Partys irgendwie und immer stärker werden? Oder wie präsentieren die sich denn eigentlich in der Öffentlichkeit? Das ist für uns wahrscheinlich schwierig zu sehen.
Ich glaube, das spielt sich hier ganz anders ab. Das ist bei uns ist das ein in Europa ist das ein mehr politbasierendes Wesen und in Kanada und in den USA möchte ich sagen, ist es mehr ein religionsbasierender Nationalismus. Das ist das, wovor die warnen in den USA, genauso wie hier. Das ist ein christlicher, fast ein christlicher Nationalsozialismus, der sich abspielt. Und das ist, wo sich gerade die konservative Party in eine rechte Denkweise entwickelt. Es ist nicht so, dass man hier einen offenen Rechtsextremismus sieht, wie du das jetzt in Europa erwarten würdest. Aber es ist ein immigrationsbasierender Hass, der sich aufbaut, weil in Kanada und in den USA sich gerade beide Bevölkerungsgruppen, umschichten. Mhm. Und die Weißen die Minderheit werden. Und das spricht sich gerade. Ich will mal sagen, es ist interessant für mich, also du kannst es beobachten in Brampton, hier gibt es extrem viel mehr gewalttätige Ausschreitung, weil das halt eine Konzentration von Indern ist in unserem Stadt, in der GTA. Und in anderen Regionen eher nicht so.
Aber merkt man denn, dass bestimmte Gruppen in eine bestimmte Richtung kommunizieren bei euch?
Das war zum Beispiel, also ich meine, das ist zum Beispiel aufgefallen in dem, also die generelle Identität nach Befragung dieser vielen Gruppen ist, dass man sich halt weiß motiviert. Und die generelle Aussage der meisten Gruppen ist, dass die kanadische Identität weiß ist. Und die schrieben hier, nach der Ausschreitung des Freedom Convoys haben sich viele wie sagt man, Policymakers, also wie sagt man, Gerichtsvollzieher oder halt Gerichtsvollzieher, dass sie sich über den Auswuchs von Rechtsextremismus Sorgen machen sollen in Kanada. Und das kam durch Pandemie, Isolierung und durch diesen Freedom Convoy, der sich in Ottawa abgespielt hat.
Ja, das mit den,
als die Trucker eingezogen sind.
Ja, genau. Aber wenn man es...
Warte mal, aber in diesem Konvoi, und darauf hatten wir uns ja bezogen in unserer anderen Unterhaltung, da freunden sich diese Menschen mehr damit an gerade. Der Gedanke des Rechtsextremismus ist was noch nicht so sich hier eingelebt hat, aber ich bin der Meinung, es wird sich gerade, oder gedanklich machen sich die Leute damit gerade Freundschaft und es fangen aber an, sich Leute damit zu identifizieren. Ist es ja anders. Naja.
In den USA ist es ja ganz klar anders, weil seitdem Trump damals die Wahl 16 gewonnen hat, ist es ja ganz klar sichtlich gewesen, dass der Rechtspopulismus extrem nach oben ging.
Und das ist gleichzeitig in Kanada losgegangen. Genau zu der gleichen Zeit.
Ihr habt trotzdem ja noch Trudeau.
Ja, naja.
Lassen sein, wie er ist. Es ist völlig egal. Wir lassen den Trudeau jetzt ohne Wertung. Der ist ja eher Socialist Party.
Na, guck mal, zum Beispiel mit Trudeau, was das gerade anreizt. Das ist nämlich das, was ich interessant finde. Oder genau wie in den USA. Dass bestimmte Parteien an der Macht sind und durch ihre Entscheidungen das vorantreiben. Bei Trudeau ist es jetzt so, der Freedom Convoy, was bestimmt ein sehr, also wenn man sich die Zeitlinien dafür ansieht, guck mal, am 5. Februar waren die Proteste gleichzeitig an den beiden Brücken, die den Haupthandelsweg für Kanada besind, der Grenzübergang in Buffalo und in Windsor blockiert.
Ja.
Die haben gleichzeitig in Alberta blockiert, in Maine, in Saskatchewan, in den Großstädten Quebec, Toronto, Winnipeg, Regina, Calgary. Gleichzeitig haben die Proteste angefangen. Vier Ministerien haben gleichzeitig den Notstand ausgerufen.
Mir geht es ja gar nicht darum, wie das politisch, beziehungsweise ob da irgendwelche Aktionen sind oder ob man eben, wer ist denn bei euch die Conservative Party?
Wer ist das bei uns?
Wie kommunizieren die?
Alles eigentlich, im größten Teil sind das alles Populisten. Das ist der generelle, es hat sich in Kanada eine, warte, wie hießen die? Sekunde. Lass mal gucken, wo ist das? In Kanada hatte sich original in 2017 die kanadische nationalistische Partei gegründet. Die waren so in Saskatchewan, hatten die fast die Wahl gewonnen für eine Provinz. Mhm. 30. Aber der hat da kurz, und die haben die Wahl nicht gewonnen und kurz danach hat er ja in 2020 oder 2021 diese Neuwahl gemacht, die vorgezogene. Und deshalb hat sich das verlängert, sein Service oder sein Mandat hat sich verlängert.
Ja.
Aber das Problem...
Am Ruder.
Ich glaube, das Problem, worauf ich hinaus wollte, ist mehr jetzt dieses Jahr, der hat ja diesen Emergency Act ausgerufen, um nationale Stabilität wiederherzustellen. Jetzt kommt aber, dass das Justizministerium von Kanada hat sich dazu entschieden, dass das nicht rechtlich war, dass er dieses Ding ausgerufen hat. Und das treibt jetzt diese volksnahe Einstellung an, was bei den Populisten, den Poilievre, eigentlich sehr Zuwachs findet. Es ist nicht extrem rechts, aber es ist mehr auf dieser Basis basierend eine national-konservative Einstellung.
Aber merkt man, dass die dass die weiter nach rechts rutschen?
Ja, wesentlich.
Also die
das ist, ja. Das ist genau das, worauf ich hinaus will. Hier ist es noch nicht so, dass es wie eine AfD-Bewegung gibt oder eine extrem rechte Einstellung. Aber die Parteien selber bewegen sich gerade in diese Einstellung hinein. Das ist das, was ich gerade hier extrem zuspitze.
Okay, das ist im Prinzip vergleichbar ja mit dem, was wir hatten jetzt mit der Werteunion oder der CDU. Also die CDU, ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal sogar schon angesprochen hatten, du hast die CDU-CSU als Koalition. Ja. CSU ist eine rein bayerische Partei. Und die CDU, die Christdemokraten im ganzen Rest von Deutschland. Und die CDU und CSU sind ja immer koaliert. Treten als eine Partei am Ende sozusagen im Bundestag auf. Und die Werteunion ist eine, alte Werte vertretende Riege in der CDU-CSU gewesen, die, Moment, die, na, wie sagt man am besten? Die eben so die guten alten Werte, aber eben auch so nationalistisches und mittlerweile immer mehr rechtsgerichtetes Gedankengut vertreten. So. Und die haben sich jetzt ausgespalten oder haben sich abgespalten und haben sich sozusagen ausgegründet als eigene Partei unter dem ehemaligen Verfassungsschutzchef. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal sogar angesprochen, Hans-Georg Maaßen, der ja eben vom Verfassungsschutz gleichzeitig noch beobachtet wird. Also der ehemalige Verfassungsschutzpräsident wird mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet. Und cool. Die agieren, wobei sie jetzt nach ihrer Gründung so ein bisschen wieder in die andere Richtung tendieren, wie es aussieht. Und sie wollten unbedingt die AfD wollte unbedingt von der Werteunion hören, dass es nur einen Wunschkandidaten als Koalitionspartner gäbe und das wäre eben die AfD selbst. Und jetzt hat sozusagen die Werteunion gesagt, es wäre schon der Primus, der Koalitionspartner wäre eigentlich die CDU-CSU. Zum Unmut der AfD logischerweise, ne? Weil die wollten damit am Ende, wollten sie ein bisschen Königsmacher spielen und in eine Koalition Regierungsverantwortung kommen. Das sieht jetzt erstmal gerade nicht so aus. Und das war auch bei vielen die Angst. So. Aber das ist auch so ein Punkt, wo sich eben ein Parteiteil weiter nach rechts bewegt hat. Also ist im Prinzip dann wie bei euch in der Conservative Party, dass es dort welche gibt, die immer weiter nach rechts tendieren und sich immer mehr den gleichen Mitteln bedienen wie am Ende auch Trump und die Rechtspopulisten in den USA. Also mit Lügen versuchen, Stimmenfang zu gehen.
Naja gut, ich meine, warte mal.
Extremistische und extreme Vergleiche anstellen, die jeglicher Logik entbehren?
Nee, ich glaube, es sind weniger Lügen, als dass beide, sogar Trump und Paul Revere, die ja gerade beide zur Wahl anstehen werden, mehr auf eine Mehrzahl in der Bevölkerung ansprechen, die von der jetzigen Regierung, zurückgelassen ist. Naja, zum Beispiel ganz krass, dieses, was sich gerade in den Staaten abspielt, ja, diese Verschärfung dieser Meinung durch diesen Konflikt, der an der,
mexikanischen Grenze.
Ja, was sich dort abspielt. Guck mal hier, die Republikaner in den USA, 70% der Anhängigen der Republikaner sehen es als extreme Krise an und nur 22% der Demokraten. Und auf der demokratischen Seite sehen es 44% als kleines Problem an. Es ist eine komplette...
Ja, aber die Frage ist, kann die polarisierende Einstellung das eben leisten? Das Problem ist ja, dass Trump alles immer hyperinflationär mit Worten umgeht. Ich meine, er hat sich jetzt selbst mit Nawalny verglichen und wäre er quasi politischer Dissident. So, er hat sich stigmatisiert sich ja selbst, lügt seinen Anhängern was vor.
Wieso lügt?
Na, weil er ständig falsche Aussagen trifft, nachweislich falsche Aussagen, um eben zu provozieren.
Na ja, gut, ich meine, pass mal auf, Zahlen, also in 2020, bei Anfang der Pandemie, waren an der Grenze 39.000 Menschen pro Monat. Jetzt sind es 302.000 pro Monat.
Naja, ist klar, irgendwann spricht es rum, die Leute wollen hoch. So. Trump hat auch immer gesagt,
worauf ich aber,
in Mexiko bauen und wird die Mexikaner für zahlen lassen.
Ja, aber pass mal auf, was sich gerade abspielt. Das andere, ob Trump oder Biden. Biden muss sich sowieso jetzt dazu entscheiden und hat auch schon darüber gesprochen, den Notstand auszurufen oder nationalen Notstand?
Ja, eine regulierte Einwanderung durchführen müssen dort unten, ist klar. Das will ich auch, darum geht es, mir geht es nicht um diesen Hard Fact von Mexiko, sondern mir geht es um die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Weil das eben die neue Rechte so unwahrscheinlich ausmacht, indem sie in einer ganz speziellen Art und Weise Hass schürt.
Natürlich, ich möchte darauf hinaus. Sekunde. Das ist nämlich auch ein geiler Artikel. Wo habe ich den?
Und das ist, wo ich gespannt bin, ob das in Kanada genauso abläuft, ob ihr genauso einen Populisten am Ende habt, wie die USA eben Trump haben, der mit all möglichen schwachsinnigen Behauptungen seine Leute fängt und gewählt wird am Ende.
Das ist ein geiler Artikel zum Lesen. The Rise of Donald Trump, Right-Wing Populism in the United States, Middle American Radicalism and Anti-Immigration Discourse. Und da steht nämlich dann auch hier drin, warte, das fand ich so eine geile Quote. Oh shit, jetzt habe ich mir eine Quote verloren. Populism ist die Radikalisierung der Demokratie.
Genau.
Und das ist halt, das ist das genau, worauf du, glaube ich, hinaus willst mit Trump. Und das spielt sich halt so ab gerade. Warte mal, aber was ich krass finde, was sich dort abspielt bei dieser ganzen Texas-Sache, ja, ist, dass sich dort gerade federale Armee mit staatlichen Reservetruppen eigentlich trifft.
Mhm.
Und dass das der Anfang eines Zivilkrieges ist, der sich durch solche Radikalisierung in den Staaten breit macht. Und es haben sich ja Governor mehr oder weniger die ganzen mittleren Staaten also alle roten Staaten haben sich dem jetzt angeschlossen und unterstützen den mit ihren eigenen Truppen. Und das ist das, worauf ich glaube.
Nationalgarden oder was?
Ja, genau. Die Nationalgarden der einzelnen Staaten unterstützen Texas auf eigener Basis.
Mhm.
Und die föderalen Truppen öffnen die Befestigung der Nationalgarden. Und die Nationalgarden legen die wieder aus, um die Grenze zu schließen. Und haben dabei ihren eigenen verfassungsschutztechnischen, Erlaubnis erhoben oder erklärt, dass sie sich selbst verteidigen dürfen. Es ist de facto.
Sie schießen ja aber nie aufeinander.
Ja, aber das ist doch, überleg dir doch mal, noch nicht. Das ist genau die Worte.
Das liegt aber am föderalen System, wie es die USA hat, dass du eine staatlich gelenkte Truppe hast und gleichzeitig hast du ja eine Truppe, die in den einzelnen föderalen Staaten angesiedelt ist und über die jemand im Prinzip bestimmen kann und die einsetzen kann. Die einen haben eben die eine Order und die anderen haben die andere Order. Da ist dann die Frage, vielleicht sollte man irgendwann miteinander sprechen. Auf was ich eigentlich, wie gesagt, raus wollte, ist, wie denn die neue Rechte sich bei euch bemerkbar macht. Aber das scheint in Kanada ja noch relativ human zu sein im Vergleich zu zum Beispiel eben USA oder damals Brexit.
Naja,
bestimmt radikale Entscheidungen hervorgerufen haben, mit teils sehr fragwürdigen Argumentationen. Gucken wir uns den Brexit an, ist unterm Strich eigentlich ein völliges Desaster geworden. Wirtschaftlich geht es dem Land super mies und Trump hat jetzt in seiner Amtszeit auch nichts Positives hinbekommen, was jetzt noch angehalten hätte. Also es waren immer nur so kurze Punktsiege. Man muss vielleicht sagen, okay, er hat keinen neuen Krieg angezettelt.
Du willst da hinaus, worauf spielt sich, wie zeigt sich bei uns die neue Rechte? Die neue Rechte zeigt sich damit, dass sich die weiße Minderheit oder das jetzige noch, was 50% dieser Länder ausmacht, zusammenfügen unter einem Standpunkt der konservativen christlichen Nationalsozialisten. Und das spielt sich gleichzeitig in Kanada genau wie in den USA. Die Konservativen oder hier, wie heißen sie, the Liberals and the Conservatives? Hm. Die Parteien sind oder verschärfen sich halt einfach nur in ihren Meinungen. Aber auf der Straße spielt sich, also in der generellen Öffentlichkeit spielt sich halt eine gewisse Abschottung bestimmter Gruppen ab. In Kanada ist es geringer, glaube ich, weil sich hier Kommunen bilden und durch die Kommune eine bestimmte Sicherheit hervorkommt in der Bevölkerung. Das siehst du in Toronto zum Beispiel, wo bestimmte Stadtteile halt nur bestimmte Leute haben. Ich weiß, okay. Das ist diese Mosaikart in Kanada halt, dass hier gesagt wird bei der Einwanderung, man behält das bei und aus dem Mosaik der vielen Bevölkerungsgruppen bildet sich dann eine Kultur. In den USA ist ja das der Mixing Pot Philosophie. Dass sich die Kultur vermischen soll. Und in den USA spielt sich das mehr oder weniger ab, dass jetzt die Kultur in Frage gestellt wird bei der weißen Minderheit und sich verhärtet in ihrer Meinung und direkte Ausschreitung gegen andere Völkergruppen entsteht. Und das ist halt auch dasselbe, was du bei der alten Rechten hier siehst, dass diese Gruppen wie zum Beispiel Ku Klux Klan und alles mögliche immensen Zuwachs in der letzten Zeit kriegen.
Okay, also das ist definitiv gleichzeitig so ein, also die, was beim letzten Mal gesagt ist, also dass die alte Rechte und die neue Rechte sich ja generell voneinander abgrenzen. Also die neue Rechte beziehungsweise grenzt sich von dieser alten historischen Rechten ja ab. Hat aber eben ähnliche Standpunkte.
Ja.
Agiert natürlich aber in einer ganz anderen Art und Weise. Gleichzeitig ist aber, also dieses, also du findest wenige, bei denen dieses rassenethnologische, also altes Nazi-Wort, nur dieses ethnologische, ethnokulturelle eine Rolle spielt, also eher ethnokulturell als ethnologisch, was heißt, du hast ja genauso farbige Schwarze oder auch asiatische Politiker in der AfD. Diese krasse Abgrenzung zwischen diesen beiden Lagern, also dieses alte Lager gibt es ja in dem Sinne nicht mehr, sondern die alte Rechte, damit bezieht sie sich eigentlich immer auf das historische, den historischen Nationalsozialismus, von dem sie sich deutlich abgrenzen. Gleichzeitig eben diese genetische Komponente da eher rausnehmen, indem du eben schwarze, asiatische Politiker trotzdem in der AfD hast, die als voll gleichwertig dargestellt werden. Und im anderen Atemzug hast du aber trotzdem immer wieder so ein rassistisch, völkisch anmutendes, eine anmutende Argumentationsweise, dass wir ja die deutsche Kultur, das müssen wir schützen. Und das ist immer ganz spannend zu hören, wenn das irgendwie ein Rumäne oder ein potenzieller Asiate sagt, also vor allem ein gebürtiger Rumäne, der herkommt und sagt, wir müssen die deutsche Kultur schützen. Ich muss so denken, Moment, hast du eigentlich aus deinem Land nichts mitgebracht damals unter Ceausescu? Ich meine, die hatten genauso ein unwahrscheinliches Problem. Und das merkt man bei euch aber wahrscheinlich nie, weil bei euch zum Beispiel solche Clubs, nenne ich es mal wieder, Ku Klux Klan, ja bestehen. Wusste gar nicht, dass es den in Kanada genauso gibt.
Ja.
Und die ja für wirklich rassisch rechts stehen, also für diese Rassenlehre, Rassentheorie.
Ich glaube aber selber, das ist interessant, worauf du jetzt hinaus willst. Ich glaube sogar beim, ich glaube meines Erachtens nach gibt es sogar beim Ku Klux Klan mittlerweile schwarze Mitglieder. Denn auch, oh, auch bei der neueren Rechten in den Staaten haben sich viele Schwarze angeschlossen.
Ja, weil es eben um die Kultur wird eben in den Vordergrund gespielt.
Mhm.
Es geht um das, unsere Kultur ist anders als die zum Beispiel von Moslems. Die gehören hier nicht her, die haben eine andere Kultur. Und die machen unsere Kultur kaputt. Wo ich mir sage, ja, es ist halt so ein Mischmasch. Aber eben, auf was ich vorhin noch raus wollte, ist so diese typische Diskussionskultur. Kann man bei euch noch diskutieren und argumentieren oder ist das...
Nein, das fällt auch gerade mehr weg. Die freie Sprache und eine intelligentere Unterhaltung mit Fremden zu haben. Eher nicht. Sogar bei den Universitäten, es wird immer die generelle Diskussion und der freie Meinungsaustausch lässt nach. Und die Argumentation ist mehr, wie sagt man, na, Buzzwords halt. Alle wiederholen eigentlich nur das, was einem jeden Schlagzeilen. Tag...
Aber ja, genau. Kannst du Leuten noch argumentativ von irgendeiner Sache überzeugen?
Zurzeit, also ich meine, guck mal, ich glaube, was sich hier gerade abspielt, ist noch die Verschärfung durch Inflation, dass sowas überhaupt nicht mehr zulässt. Diese Argumentation, die sich hier abspielt, ist ja eigentlich dieser Hinweis auf die Not. Oder es besteht eine bestimmte Not in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, die sich vernachlässigt fühlt, auf die angesprochen wird. Und dadurch wird es gerade halt so krass einfacher, diese Leute zu beeinflussen. Und das ist das, was ich, glaube ich, hier gerade sehe, ist, was in den Nachrichten mitgeteilt wird und diese Verschärfung der Aussagen und die Normalisierung im öffentlichen Dialog, gerade auch durch diese Populisten wie Trump oder Poilievre, spitzen die Meinungen so einfach zu, dass dort kein Gegendenken mehr von der Bevölkerung kommt und auch gar nicht kommen will. Jetzt ist es an dem Zeitpunkt angekommen, wo sich diese zwei, Parteien aushärten. Das Meinungsbild verhärtet sich nur und es gibt nur noch wenige, die eigentlich unentschieden sind.
Aber du hast es in der Bevölkerung genauso.
Ja, ja.
So, weil ich hatte zum Beispiel jetzt die Diskussion, gut, das ist immer, da ich viel in sozialen Medien, vor allem auf X unterwegs bin und versuche, meine positive Weltsicht nach außen zu tragen, diskutiere ich. Naja, muss man halt machen. Versuche ich zumindest auch mal mit Leuten zu diskutieren. Da habe ich jetzt zwei Fälle, wo eine Diskussion nahezu. Also, ich nehme ja gerne andere Argumente an. So. Und dann gehe ich davon aus, dass die Person, die eine bestimmte Argumentationskette öffnet, auch der in der Lage ist, wenn ich gegen argumentiere, das zu akzeptieren. So. Und da ging es darum, dass ja die Frau vom Nawalny am Strand sich gezeigt hat, das ist ein Bild von 2021, keine Ahnung, mit dem Tschitschwaschkin, oh Gott, Milliardär in Großbritannien im Exil. So, der Gag ist ja, dass jetzt irgendjemand ihr unterstellt, sie hätte schon einen neuen Macker, einen neuen Freund. Obwohl ihr Mann ja noch im Gefängnis gelebt hat zu der Zeit. Das war jetzt, ging relativ parallel natürlich mit dem Tod von Nawalny. So, und das Bild ist aber ist schon 3 Jahre alt und sie hätte sich halt schon einen neuen gesucht. Also erstens, ist das ihre Entscheidung, mit wem sie am Ende zusammen ist? Zweitens, ihr Mann ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wusste man es noch nicht, ewig im Straflager und wird es vermutlich nie verlassen. Und drittens, kann es natürlich auch sein, der Mann hat gesagt, such dir einen neuen Freund. Lebe dein Leben. Ich komme hier zu 99,99 Periode nicht mehr raus. So, also habe ich argumentiert und gesagt, naja, aber das ist doch die Person XY und das ist ein Unterstützer Nawalnys und der hat die Behandlung in der Charité damals bezahlt, mitbezahlt, als er mit Novichok vergiftet wurde. Und ist man jetzt sofort irgendwie zusammen, nur weil man jemand im Arm hält, aber so freundschaftlich an der Schulter? Also warum entlehnt man diesem Bild, dass die Person jetzt irgendwie ihr Mann fremd geht oder so? Das ist die Argumentationsbasis, auf der sich die neue Rechte bewegt. Hysterie, ganz, also hauptsächlich, also Hauptsache ist halt laut schreien und irgendwelche Dinge in die Welt setzen, die anecken, die unbequem sein können, die die Leute aufstacheln. So, gleichzeitig stilisiert die AfD ja den Nawalny zu einem Märtyrer hervor. Der ist ja ein Kritiker gewesen. Und der nächste Schluss ist, die Altparteien machen das mit uns genauso. Es wird halt niemand weggesperrt. Und jeder darf seine Meinung sagen. Und schon hast du diesen Hype-Train hinter diesem AfD-Kommentar. Ja, die ganzen Alt- und Kartellparteien machen das mit uns auch. Wir dürfen nichts mehr sagen. Wir sind politisch verfolgt, so nach dem Motto. Und alle springen auf den Zug auf und sagen, ja, genau, so ist das. Ihr seid die Einzigen, die für die Freiheit kämpft.
Ist da deines Erachtens nach, hat das dann einen bestimmten Gefahrenwert, dass zum Beispiel Leute wie Trump gerade so gesetzlich verfolgt werden, während eine Wahl ansteht?
Naja, das wird genutzt. Also ich meine, bei ihm ist ja nachweislich, also die gesetzliche Verfolgung ist ja völlig rechtskräftig, die da abgeht. So. Es gibt schlüssige Anklagepunkte von Bestechung über damals mit Stormy Daniels, der Prostituierten etc., wo ich mir sage, ja, aber es wird so gedreht, dass es eben wieder... Er wird ja politisch verfolgt. Das sind ja die bösen Kartellmedien und so, die ihn verfolgen. Nein, er wird einfach aufgrund der Grundlagen dieses Rechtsstaates verfolgt.
Ich meine, man kann das ja geschichtlich gleichziehen zu uns, ne? Zu Deutschland.
Ja, aber er wird dann nicht... Ja, aber es ist aber...
Nein, aber ich meine, im Sinne von Anstieg des Populisten oder des Populismus in dem Land. Das ist darauf, was mir die großen Sorgen macht in den USA, diese Spaltung, die sich dort abzieht und was gerade gemacht wird, ist ja, dass es sich so hysterientechnisch aufbeutelt vor einer Wahl. Jetzt diese Scheidung der Staaten und der...
Was sie wieder machen, was sie machen ist A, sie setzen eben irgendwelche hysterischen Argumente in die Welt und dann drehen sie die Opferrolle einfach um.
Mhm.
Ja, und sobald sie in die Defensive geraten, werden sie zum Opfer. Und das hatte ich beim letzten Mal gesagt, die Opfer sind ja die neuen Helden, weil die Opfer ja immer gegen die Bösen kämpfen.
Genau.
Die andere Argumentationskette, die ich gerade hatte, war, dass der Chef, ich muss ihn wieder ranbringen, der Chef der Jungen Alternative hier in Deutschland oder Landesverbandschef der Jungen Alternative, ist ja völlig egal, meinte, schade für die Leute, die zu spät sind, um Germanien zu verteidigen. Nee, wir sind zu spät, um Germanien zu verteidigen. Wir sind zu früh, um den Mars zu erkunden. Und wir sind aber genau richtig, um unser Deutschland zu verteidigen. Und da habe ich dann bloß drunter geschrieben, es ist ein bisschen weit an den Haaren herbeigezogen, dass die Deutschen mit Germanen gleichzusetzen. Man hat gesehen, dass die Germanen ein Fremdbegriff der Römer war, für alles, was irgendwie neben dem Rhein war und da oben rumgurkte, sind das ja klar, maßgeblich Friesen, dänisches Gebiet, Sachsen und so, das sind alles Germanen. Und ja, man mag sicherlich genetisch diese einzelnen Stammesnachkommen heute noch finden, dass wir noch friesische Gene haben oder sächsische Gene, was völliger Quatsch ist, weil das eh ein Mischverhältnis war, weil sich auch diese Stämme untereinander immer wieder irgendwie ausgetauscht haben und vor allem eben auch untereinander verheiratet haben, Stück für Stück, sodass das eigentlich kulturell Unterschiede gab. Und die Kultur heute ist ja nun maßgeblich anders als die vor 2000, 3000 Jahren. Nein, das wäre ja nicht so. Man findet die Kultur noch und auch mit den Genen wurde direkt argumentiert. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, bitteschön. Dann gibt es jetzt halt tatsächlich mal eine sinnvolle Argumentation. Und als ich dann meinte, naja, aber wir sind doch kulturell weit weg von den alten Friesen oder den alten Sachsen. Also ich meine, das waren alles Heiden. Ne? Also weder irgendwie religiös, ich glaub, noch
ist vielleicht sogar England näher dran.
Wir können anfangen bei Tisch- und Esskultur, um es mal ganz plump auszudrücken, oder überhaupt das tägliche Leben. Also kulturell sind sie so weit von uns weg, wie Römer und Italiener voneinander entfernt sind. Also ein Italiener ist kein Römer mehr.
Ja.
Und
danach, Vergleich.
Mir wurde, naja, das wäre aber falsch, denn die meisten europäischen Länder haben ihre kulturelle Identität behalten. Naja, aber ich habe dir doch gerade eben erklärt, dass es eben nicht so ist. Also warum das nicht so ist, dass wir mit der Kultur dieser Stämme nichts mehr gemein haben, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und nee, dann hast du halt diese verschiedenen...
Weil wir sind aber mittlerweile im Zeitalter der Gefühle und der Wünsche angekommen anstelle von rationalen Fakten. Das ist, glaube ich, ein Grundproblem in der menschlichen Einstellung, dass man nicht mehr den rationalen Fakt bewertet, sondern man auf Gefühle basierender Basis Entscheidungen trifft.
Der Fakt spielt auch keine Rolle mehr, denn es geht gar nicht um eine Argumentation, um eine sinnvolle. Es hat nichts mehr mit einer Argumentation und einem Faktenaustausch zu tun, sondern es ist ein reines, ich habe jetzt mein Argument gebracht und das ist jetzt so richtig. Und wenn jetzt jemand kommt und anfängt, gegen dieses Argument entsprechende Fakten vorzubringen und die eigentlich dazu führen müssten, dass man falsch liegt, gibt es dann so verschiedene Populismus-Taktiken, über die können wir uns gerne mal unterhalten, da können wir eine eigene Folge drüber machen. Dann ziehen die sich auf ihren Burgturm zurück und relativieren das Gesagte, sodass du mit deinen Argumenten eigentlich ins Leere läufst. Dann sage ich mir, dann brauchen wir heute nicht mehr debattieren. Dann brauche ich auch nicht mehr versuchen, irgendwie jemanden davon zu überzeugen, dass er eventuell falsch liegt, wenn er sowieso sich nur noch in seiner Blase abkapselt. Und das ist das, was mich interessiert, ob das eben bei euch genauso stattfindet. Genauso. Aha. Dieses komplette, ja, Abkapseln dieser Leute, die sich, ja, in ihrer Suppe immer weiter radikalisieren.
Ja, genau dasselbe. Kognitive Dissonanz. Spielt sich genau, ja. es ist komplett, ich glaube, das ist vielleicht diese Verhärtung, die sich gerade in der Bevölkerung abspielt und so stark, wie die Leute sich in ihrer eigenen Meinung hineinentwickeln, hängt vielleicht auch mit dem ganzen Covid-Desaster zusammen. Diese Isolierung, die dort auf Leute gebracht wurde, aufgetragen wurde von den Regierungen, die ihre Meinungen eigentlich nur verhärtet hat, weil der Austausch mit anderen Leuten dann für mehrere Jahre nicht stattgefunden hat.
Es hat aber vorher schon angefangen.
Es, ja, schon in 2016.
Seit 2010 ging es schon los.
10? Ich mein,
der in Brexit Deutschland? Ist ja, na klar, die AfD gibt es so lang. Da hat es angefangen und die Partei wurde, wie es aussieht, Schritt für Schritt umgebaut. Also, wie gesagt, in der Partei hat ja Schritt für Schritt immer mehr der radikale Flügel übernommen. Sie gibt sich ja immer noch den Anstrich der Mitte, Partei der Mitte. Aber alle, die irgendwie liberal waren, sind ja raus. Die sind verschwunden oder wurden gegangen. Und jetzt ist die Mitte eine gemäßigte Rechte und der rechte Flügel ist der richtig rechte Flügel, sozusagen. Und das ist weltweit ähnlich. Und ich habe das wieder gesehen, es wurde sich darüber aufgeregt, dass die Meloni als eigentlich rechtspopulistisch agierende in ihrem Wahlkampf als schwach und Opportunistin beschimpft wurde. Le Pen kämpft auch mehr oder minder, immer mal wieder mehr erfolgreich, mal minder erfolgreich. Boris Johnson mit seinem ganzen Brexit, mit seiner Brexit-Geschichte ist auch eine Geschichte voll von Populismus und ja. Märchen und Lügen, die erzählt wurden. Und wie gesagt, heute steht Großbritannien wirtschaftlich ziemlich ungünstig da.
Ja.
Weil sie sich damit komplett selbst ins Ausgeschossen haben. Aber Trump zum Beispiel kommt ja mit seinen Lügen weiter. Man sieht ja jetzt, wie er eine Vorwahl nach der anderen abräumt.
Ja. Und
ich frage mich immer, er haut ja Sachen raus, die nachweislich falsch sind. An den Haaren herbeigezogen und erlogen. Und ich denke, was ihm aber in die Karten spielt, vor allem so einem Populisten wie Trump, ist ein Biden, der immer wieder Aussetzer hat.
Ja.
Weil selbst Trump hat Merkel mit Kohl verwechselt. Er hätte jetzt vor kurzem erst mit Kohl gesprochen und Sachen besprochen, hat Trump gemeint. Im Moment, der Mann ist tot. Er meinte aber Merkel damals noch. Und Biden hat eben auch solche Aussetzer, aber bei ihm werden die eben ausgeschlachtet.
Ja.
Also wenn er diesen so einen senilen Moment hat, dann wird das natürlich sofort von Trump und seiner Medientruppe aufgegriffen, wird groß gemacht und ausgeschlachtet.
Leider ist das Problem der Demokraten gerade in den USA, dass die leider keine aktiv guten Leute haben, die dort was übernehmen könnten und die eigentlich charismatischen Leute, auf die die Bevölkerung anspricht, sind alle in der Republikanerpartei.
Aber es gibt so ein übelst geiles Zitat von Trump, der hat gesagt, Obama founded ISIS.
Hm.
Wow. Was zum Teufel?
Ist ein kleiner Gedankensprung, um dahin zu kommen.
Ja, aber die Leute freuen sich, dass er sowas sagt. Also wahrscheinlich wissen viele, dass das völliger Quatsch ist, aber sie bejubeln ihn für so eine Aussage. Ich denke, Leute, ihr habt sie doch nicht alle. Und der wird
ich glaube, am Ende. Also, was ich
hier, bei euch ist noch ein Bildungsstandproblem, was noch dazu kommt.
Sagen wir mal was ganz was anderes hier. Vielleicht ist das auch, was man gerade sieht, um mal historisch zu denken. In den frühen 1900 ging es Europa industriell und einkommenstechnisch schlecht. Und die Leute mochten, sich ein Feindbild aufzubauen und einfache Auswege zu finden, jemanden eine Schuldigkeit in die Schuhe zu schieben. Und ich glaube, was sich jetzt gerade abspielt, ist, dass wieder unsere Ökonomien der Welt kurz vor so einem Punkt sind und dadurch der gemeine Populist, der zur Wahl steht, seinen Erfolg findet, weil die Massen eine Ausflucht von ihrer, ihrer Misere brauchen.
Genau. Und was die sagen, Hauptsache es ist dagegen.
Genau.
Und schon werden sie gewählt. Selbst wenn sie selbst, es wird gar nicht geschaut, ob die wirklich einen Plan haben, der funktioniert.
Was du, glaube ich, siehst in diesem Sinne, ist dieses Gruppendenken, was sich nach in einem harten Umstand bildet und diese Gruppenformierung ein Gegenbild braucht, auf das aufgebaut werden kann.
Ich hatte jetzt eine Diskussion mit einem Arbeitskollegen, da ging es darum, dass man immer mehr merkt, also die 2 Jahre, 3 Jahre Ampel, die jetzt bei uns sind, dass die ja an allem schuld sind. Was ja Quatsch ist. Also sie sind nicht an allem schuld.
Ja.
Eine Merkel hat sich damals ja, die Merkel-Regierung, wir haben auch vorher sich maßgeblich an russischer Energie abhängig gemacht.
Mhm.
So. Und hat den Atomausstieg vertraglich unterzeichnet. Die Atomkraftwerke wussten, wann sie abschalten müssen und wann sie keine Brennstäbe mehr nachordern müssen. Wo kommen die Brennstäbe her? Russland. In unserem Fall in Deutschland. So. Und jetzt wird der Atomausstieg der Ampel zu Lasten gelegt. Man hätte die ja weiterlaufen lassen müssen, die Atomkraftwerke. Möglicherweise nicht ganz unbegründet, ist in Ordnung. Kann ich mitleben mit dem Argument. Was haben wir als Embargo-Geschichte gemacht? Wir haben das russische Gas, weil es mal eine Pipeline hochgegangen ist und haben uns das Gas ja abgedreht. Der Russe hat uns ja versucht, politisch zu erpressen. So. Jetzt hat man gehofft, dass die Atomkraftwerke ja, also man muss die ja nicht stoppen. Problem, wenn du keine Brennstäbe hast, kannst du kein Atomkraftwerk weiter
betreiben. Kann man von Kanada importieren.
Ja, hätte man aber, es ist ja auch nicht so, dass ihr die Dinger in rauen Mengen rumliegen habt, sondern das ist ja ein Zukaufgeschäft mit langfristigen, sehr, sehr langen Lieferzeiten, die eingeplant werden. Das heißt, einfach mal so schnell nachbestellen wäre nicht gegangen. Und das wird jetzt einer Regierung zu Lasten gelegt, die die Auswirkungen eines Beschlusses vor über 10 Jahren, nachdem Fukushima explodiert ist, tragen muss, obwohl diese Regierung, die unterschrieben hat, dass die Atomkraft zu unsicher ist in Deutschland und überhaupt auf der Welt, abgebaut werden muss und durch Erneuerbare ersetzt werden soll, hat aber in den Ausbau unwahrscheinlich wenig gesteckt, sodass wir ein unwahrscheinliches Defizit in erneuerbaren Energien haben. Und das wird jetzt der jetzigen Regierung zu Lasten gelegt. Und okay, wenn ich dann sage, naja, aber wie kannst du, wenn dein Nachbar oder dein Vormieter ein riesen Loch in die Wand geprügelt hat,
ja,
und du kommst in die Wohnung, ziehst ein, dann bist du technisch gesehen auch nicht für das Loch in der Wand verantwortlich, sondern wenn das schon war, der Vormieter.
Aha.
Jetzt heißt es aber von deinem Eigentümer, machen sie das Loch weg. Was wirst du tun? Auf eigene Kosten schnellstmöglich reparieren oder dich oder so lange diskutieren und argumentieren, bis irgendjemand rafft, dass du es nicht warst. Das nächste Argument war, aber alle Länder um Deutschland rum bauen neue Kraftwerke. Ja, das ist ja schön für die. Frankreich will 17 Kraftwerke bauen. Können sie gerne machen. Problem, die haben kein Wasser, um die Dinger noch zu kühlen in den nächsten Jahren. Also die Rate an neuen Kraftwerken entspricht nicht der Rate von Wasserfluss im Jahr, im Sommer. Weil im Sommer die Flüsse zum Beispiel in Frankreich regelmäßig in den letzten 10 Jahren austrocknen und die Kraftwerke runtergefahren werden müssen. Und Frankreich letztes Jahr im Sommer von Deutschland Strom beziehen musste, damit bei denen die Lichter nicht ausgeht.
Wow.
Weil wir genügend erneuerbare Energie haben. Mm. Wenn ich dieses Argument bringe, wird sofort das Thema gewechselt und gesagt, ne, ich habe ja nicht von Atomkraft gesprochen. Doch, du hast gesagt, die Länder um Deutschland herum bauen neue Atomkraftwerke. Das heißt, du hast dieses Thema mit Atomkraftwerken begonnen. Und wenn ich dir sage, dass es Quatsch ist, dass die Dinger gebaut werden und ich kann es ja noch fundiert belegen, dann wechselst du das Thema und versuchst irgendeinen Strohmann zu finden und sagen, ich meine andere Kraftwerke. So, und das ist die Argumentationskultur, die wir derzeit haben und die es unmöglich macht, irgendwie jemanden davon zu überzeugen, dass er möglicherweise den falschen Denkanstoß hat. Und vor allem heißt es immer, man ist ja sofort rechts, nur weil man mal eine andere Meinung hat. Ich sage, nee, du bist deswegen ja nicht rechts. Du hast eine andere Meinung. Du musst halt nur auch in der Lage sein, vielleicht einen Denkfehler
einzustellen?
Ja, sich einzugestehen.
So, bei der allgemeinen Öffentlichkeit ist das schwierig.
Jetzt ist die Frage für dich, jetzt am Ende des Podcasts, wie schaffen wir es, dass wieder konsensbasiert argumentiert wird, dass wieder faktenbasiert argumentiert wird und dass auch jeder in der Lage sein wird, ein Stück zurückzutreten und zu sagen, Moment, möglicherweise hat er gerade recht gehabt. Und was an meiner Meinung zu ändern. Wie kommen wir dahin?
Ja, ich glaube, da muss erstmal das System komplett zusammenbrechen. No.
Meinst du, so ja. Dramatisch muss es werden? Mhm.
Die Menschen sind leider nicht der Mensch ist ein Tier, was reaktionell lernt und versteht und adaptiert. Nicht, wie sagt man, vorausschauend.
Warum denke ich dann anders? Mhm. Warum möchte ich gerne, dass in die Zukunft gedacht wird und gesehen wird, okay, wir müssen vielleicht ein bisschen was an unserer Denkstruktur ändern?
Warum willst du das im Vergleich zu anderen Menschen?
Ja, warum mache ich das im Vergleich zu anderen Menschen?
Weil das ist wie, kennst du nicht das Gedicht von oder das Märchen von der Heuschrecke und der Ameise oder wie hieß das oder wie ging das? Ja doch, die Heuschrecke und die Ameise, wo die Heuschrecke das ganze Jahr alles genießt und keine Vorräte anlegt und die Ameise im Winter für den Winter bunkert und die Ameise überlebt es und die Heuschrecke nicht. Oder nur durchs Betteln oder irgendwie sowas. Irgendwie so geht das Märchen. Naja, das ist, glaube ich, fundamental gesehen eine Einstellung, die nur manche Leute haben. Vielleicht zeichnen solche Leute auch die Möglichkeit, Firmen zu leiten oder generell einen höheren Erfolg zu haben als die generelle mittlere Schicht. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Leider ist es doch nicht in der
Bevölkerung. Also du zeichnest ein düsteres Bild zum Ende dieser Folge.
Immer.
Naja, dann werden wir das nächste Mal
machen. Ich muss das auf Englisch sagen. Humans only learn by necessity.
Ja.
Das ist genau das ist wie bestimmte Tiere. Richtig. Ja. Unfortunately. Ich glaube, es ist eine Schwäche auch der Demokratie.
Es könnte eine Stärke werden, wenn man das Ganze mit viel mehr Lerninput verändert, dieses Lernen nur durch Notwendigkeit, durch Leid. Ne? Du veränderst dich ja nur gerne, wir hatten das Thema jetzt erst im Verein, dass der Mensch sich immer bereit ist, durch Leid sich zu ändern. Und wenn in dir irgendwas ist, was, also Leid nicht in Form von dich quält was, sondern eben du hast diese Notwendigkeit, du suchst was, weil irgendwas fehlt, dann änderst du dich gern, weil der dringende Bedarf dazu besteht oder der innere Drang so groß wird, dass du dich änderst oder das, was sich ändert, dass du es nicht mehr aushältst. Super, naja. Dann kann ich nur sagen, danke Robert.
Danke Patrick.
Danke an alle Zuhörer. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem hoffentlich heitereren Thema. Aber wir schauen einfach mal, was diese Woche so passiert auf der Welt. Und das schieben wir dann direkt.
World War 3.
Bitte nicht. Das ist ein schlechtes Schlusswort. Danke Robert. Danke an die Zuhörer. Danke
Patrick.
Bis nächste Woche. Informationen oder Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern.